Unser Predigtext heute für diesen Sonntag steht in Lukas 15, die ersten 10 Verse. Es nahten aber zu Jesus allerlei Zöllner und Sünder, dass sie ihn hörten. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jesus aber sagte zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und so der eines verliert, der nicht lasse die 99 in der Wüste und hingehe nach dem Verlorenen, bis das er's finde. Und wenn er's gefunden hat, so legt er's auf seine Achseln mit Freuden. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, also wird auch Freude im Himmel sein. Über einen Sünder, der Buße tut, vor 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau ist, die 10 Groschen hat, so sie deren einen verliert, die nicht ein Licht anzünde und kehre das Haus und suche mit Fleiß, bis dass sie ihn finde. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren hatte. Also auch sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Herr, jetzt mach uns dein Wort ganz klar. Amen. Es hat mich sehr bewegt in den letzten Tagen, als die Nachricht kam von diesem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer, der diesen VW-Bus der Klostermühle, dieser Bibelschule, gerammt hat, auf der falschen Seite kam, wo die jungen Leute im Einsatz waren für ihren Herrn. Und dann wird einem das Wunder des eigenen Lebens ganz groß. Warum schenkt uns Gott noch diesen Tag? Warum darf ich heute mich freuen an meiner Gesundheit? Sie verstehen, dass das einen tief bewegt, diese Kinder, die geboren werden. Vielleicht verstehen das die meisten unserer Zeitgenossen nicht mehr, was ein Kind ist. Leben. Wo Gott uns würdigt, dass wir mit beteiligt werden an diesem gewaltigen Schöpfungsprozess. Da will man heute sagen, ich will mich freuen draußen in der Natur, an dem Schönen, am Leben, am Lachen, an der Freude, am Denken und Planen, am Fühlen, an den Augen, an den Ohren. Aber wenn Sie wissen wollen, was Leben ist, muss ich Sie enttäuschen und sagen, das ist nur die Vorstufe vom Leben. Das ist klar, das gehört für uns ja irgendwie dazu zum Leben. Aber gerade die beiden, Bernhard Repsch, wollte uns immer wieder sagen, es geht um viel mehr im Leben. Da gibt es etwas, was das Leben erst zum Leben macht. Und gerade heute, wo viele Menschen, die einen gesunden Körper haben, am Leben verzweifeln und keinen Sinn mehr drin entdecken, sind doch wir gefragt, was ist denn das Leben? Worin liegt's denn? Da muss ich Ihnen sagen, es liegt in etwas, was Gott hineingibt ins Leben. Manche denken jetzt sofort, ganz falsch, sie meinen, jetzt müsste irgendeine übernatürliche, irrationale Geschichte geschehen oder es müsste irgendwie eine ganz übernatürliche Weise in ihr Leben hineinragen. Wissen Sie, was das Leben zum Leben macht, ist, dass ich alles, was ich an irdischen Dingen habe, vor Gott in seiner Gegenwart und mit ihm habe. Dass alles in einer Beziehung zu Gott steht. Und die gleichen Dinge, die mich gefreut haben vorher, der Sonnenschein, meine Gesundheit, meine Körperkraft, Essen und Trinken, das alles darf ich nur noch als Liebeszeichen meines Gottes nehmen. Das ist doch wunderbar. Da geschieht auf einmal eine Intensivierung des Lebensgenusses. Heute Morgen werden sicher etliche unter uns sein, die das gar nicht verstehen und die das gar nicht kennen. Und wir wollen sie auffordern und einladen, dieses Geheimnis im Leben erst noch zu entdecken. Durch die ganze Lebenslust hindurch das noch viel Bleibendere und Beständige zu suchen, das dann noch gilt, auch wenn mein Körper zerbricht. dass ich dann sagen kann, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit, meines Lebens Trost und mein Teil. Das Wort haben wir vor 8 Tagen mit unseren neuen Konfirmanden gelernt, die es noch gar nicht begriffen haben, warum das zu lernen ist. Warum man das einmal wissen muss, wo das Leben liegt und wo man es finden kann. Und ich will Ihnen das jetzt erklären an diesen beiden Beispielgeschichten, die Jesus uns dazu erzählt hat. Ich will meine Gedanken um der Zucht willen sammeln auf 3 Worte, die ich aus diesen Gleichnissen nur unterstreichen will. Denen wird uns nämlich deutlich, was menschliches Leben ist und was es sein kann. Das erste Wort, das da steht, das Jesus gebraucht, heißt verloren. Das eine Schaf, das von der Herde weglief. Ich will gar nicht drüber nachdenken, ob das Schaf ähnliche Gedanken gehabt hat, wie vielleicht der verlorene Sohn, der gedacht hat, irgendwo muss ich mich selber durchschlagen, es interessiert mich nicht. Jesus setzt mit seiner Beschreibung erst ein, wo dieses Schaf ganz weit draußen irgendwo verirrt in der Wüste steht. Und die Maler haben das ja noch einmal weitergesponnen, wo dieses Schaf mitten in einer Dornhecke drin liegt und sich gar nicht mehr befreien kann, blutend. Das kann ihr Leben sein. Und sie sehen nur ihre Ratlosigkeit und sagen, was hat mein Leben für einen Sinn? Sie spüren die Schmerzen der Dornen und sagen, warum geht mir es auch so dreckig? Warum muss ich das auch durchleiden? Und dann enthüllt uns Jesus in diesem großen Blick. Das Schaf ist weggelaufen von der Herde. Das ist doch die Not. Und seitdem ist dieses Leben unter der großen Bedrohung in der Nacht, wo die wilden Tiere lauern, wo man nicht mehr weiß, wo der Weg weitergeht, wo man ratlos dasteht. Es ist ein ganz unheimliches Wort, dieses Wort verloren. Mir hat dieser Tag eine Frau gesagt, warum machen Sie das eigentlich immer in der Predigt? Dass Sie die Menschen zuerst dorthin führen müssen, diese Dunkelheit hinein. Warum müssen Sie denn zuerst den Menschen das sagen, dass er verloren ist? Ich konnte nur sagen, weil sie sind, weil es keine andere Erklärung für die großen Nöte unseres Lebens gibt, in denen wir drin sind und aus denen wir nicht mehr herauskommen. Für die ganze Mühsal und Last eines Lebens verloren. Es ist das furchtbarste Wort, das wohl in der Bibel steht. Und das Jesus selbst mehrfach gebraucht hat. Und genau an den Stellen, wo er sein Evangelium ganz klar gesagt hat. Dieses Wort verloren kriegt seinen unheimlichen Klang erst, wenn es kein Zurückfinden mehr gibt. Wenn es heißt, ewig verloren. Und da bin ich so froh, dass für uns heute dieses Wort verloren noch nicht ein ganz verzweifelndes Wort sein muss. Da steht heute noch mehr dahinter. Wenn ich verloren bin, dann gibt es da ja noch jemand, wo ich hingehöre. Da gibt es ja noch die Möglichkeit, es zurück. Dann kann das ja noch behoben werden, dann ist das ja noch nicht endgültig. Hinter diesem Wort verloren, das Jesus gebraucht hat, steht ja dieses Große, dass heute die Möglichkeit ist, dass ich zurück kann, hier zu ihm. Vielleicht passiert so schnell das Missverständnis, dass wir bei der Herde jetzt an unsere Gottesdienstversammlung denken und meinen, ich bin weggelaufen von der Herde, ich habe mich getrennt von der Gottesdienstversammlung, das ist sehr schade, ganz bestimmt, da fehlt Ihnen sehr viel. Aber das meint Jesus noch in einem viel tieferen Sinn. Man kann im Gottesdienst sitzen und Lieder singen und schon längst die innere Beziehung zu seinem guten Hirten verloren haben. Und sich längst verloren haben in ganz anderen Gedanken. Und das ist schwer, auch bei mir, wenn man dann da sitzt und hören will und dann schweifen die Gedanken schon wieder weg und gehen in die Irre. Wenn der Hirte uns da ruft, die Verlorenen, dann ist das die Einladung. Komm doch! In dem anderen Bild ist das noch einmal wunderbar dargestellt. In dem Geldstück. Wenn man so ein Geldstück in die Hand nimmt, dann sieht man, das ist geprägt aus einem Metall. Und da sind Zeichen und Wappen eingeprägt. Das irdische Leben ist wunderschön und groß und es trägt Wappen und Wert der göttlichen Prägeanstalt. Über unserem irdischen Leben liegt der Glanz der göttlichen Prägung. Aber diese Münze, die ist jetzt aus der Hand gefallen und irgendwo in eine Ritze des Fußbodens gefallen. Dort liegt der Dreck. Mitten in dem Dreck liegt auch die Münze. Und jetzt ist so wichtig, kommt dieser Wert wieder zurück in die Hand dessen, dem sie entglitten ist. Das ist so wunderbar darin abgebildet, was Jesus meint mit dem Wort verloren. Dass unser Leben, das uns oft sinnlos vorkommen mag, wo wir fragen, was soll mein Leben? Bis hinein in die Augenblicke, wo uns Gott ganz normale Tätigkeiten aus der Hand nimmt, wo er uns plötzlich auf die Seite nimmt. Was den Alten jetzt so schwer wird. Und dann denken sie daran, eine Münze, die zurück muss in die Hand dem, dem ich gehöre. Noch einmal, viele aufgebrochene Lebensfragen fasst Jesus einfach zusammen. Wenn man ihn nach der Antwort und der Lösung sucht, nur wenn ich sagen kann, ich verlorener Mensch, ich will heim zu dir. Herr, in deine Hand. Lassen Sie mich das doch so sagen, als ein Wort auch über diesem schweren Geschehen. Das ist das, was für uns herauskommt. Auf das läuft alles zu. Das, was wir im Katechismus gelernt haben, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Muss ich das erkennen? Wenn ich das nicht erkenne, komme ich dem Glauben nie auf die Spur. Dann komme ich nie an die wichtigen Dinge meines Lebens heran. Dann werde ich nie erkennen, worin der Wert meines Lebens liegt. Dass ich umkehren darf und umkehren soll. Und alle Schätze dieser Welt, alle leuchtenden Wege. Und wenn ich 180 Jahre alt werden würde und nie ein Gebrechen hätte, das wäre das Leben nicht. Aber wenn einer nur 24 wird oder 18, und heimfindet, dann hat er das Leben gefunden in alle Ewigkeit. Das nächste, gesucht. Das Wort, das Jesus hier gebraucht und nicht nur hier steht, sondern oft im Neuen Testament vorkommt, gesucht. Ich stoße mich etwas an diesem Verhalten, weil das ja wieder in die Reihe der Beispiele hineingehört, die unserem Denken stracks zuwiderlaufen. Da empört sich mein Verstand und sage ich, wie kann man sowas Dummes machen? Welcher Hirte macht so einen Unsinn? Er wird doch nicht 99 stehen lassen wegen einem Schaf. In meinem Andachtsbuch habe ich geschrieben an dieser Stelle, da gäbe es heute Versicherungen, die so einen Fall abdecken. Da wird sich kein Hirte drum sorgen. Auch wenn er ein Tierfreund ist, wird er sagen, jetzt kann ich nichts machen. Kann ja nicht meine Aufgabe verletzen. Ich muss bei den 99 bleiben. Und den Schadensfall melde ich nachher der Versicherung. Vielleicht ist unter ein Auto gekommen. Das kommt eben vor. Welcher Fabrikant gewöhnt sich nicht daran, dass bei der Produktion Ausrutscher passieren, Ausschuss? Von 101 ist immer noch ein relativ gutes Ergebnis in der Fabrikation. Die schaffen manchmal mit ganz anderen Raten. Das kann doch vorkommen. Kann das nicht vorkommen, dass auch bei Jesu Herde eben doch einer oder der andere auf der Strecke bleibt? Ach, ihr lieben Freunde vom offenen Abend, wie ist sicher jetzt euch auch zumute, den Mitarbeitern, die jetzt an viele denken, die einmal dabei waren und dann wieder das alles aufgegeben haben und sich anderen Zielen zugewandt haben. Da steht da, der eine Hirte macht dieses Unsinnige. Er lässt die 99 stehen. So ist nur Jesus. Und er lässt in diesem Augenblick alles andere, das ist fast ein anstößiger Gedanke, den man gar nicht mehr mit seinem Kopf durchdenken kann. Er lässt alles andere liegen und stehen und geht in einer großen Unruhe dem einen nach, der verloren ist. Ich will das denen heute unter uns sagen, die das noch nicht in ihrem Leben sagen können: Ich habe heimgefunden zum guten Hirten. Es geht mir einfach darum, ob sie in dieser Weltzeit vor ihrem Sterben, ob sie das finden, verstehen Sie? Dass sie wissen, was das Wichtigste ihres Lebens ist. So sucht sie der gute Hirte. Und dann, wie ist das denn bei uns gewesen, wie er uns nachgegangen ist, wie er sich gemüht hat. Wir wissen gar nichts davon, wie er alle Möglichkeiten ausschöpfen wollte, wie er uns Menschen in den Weg gestellt hat. Das ist mir auch ganz wichtig. Vielleicht hat Gott Pläne, dass ich heute anderen Menschen begegnen soll. Vielleicht habe ich das oft in der Predigt gar nicht gemerkt und habe es ihnen verschwiegen, dass es um dieses eine geht. Der gute Hirte sucht seine verlorenen Schafe zurück zu ihm, zur Lebensfülle. Und dann ist von der großen Arbeit die Rede. Diese Frau, die ihre Münze verloren hat, ach, was ist ein Groschen. Auch wenn das geprägtes Metall ist, auch wenn der Wappen drauf ist, macht doch keine Hausfrau. Aber Gott macht's nur so. Er lässt alles liegen und stehen und läuft rum und das Klavier muss weggerückt werden. Und da muss in jede Bodendiele geschaut werden, dass seine Verlorenen zurückkehren. Was ist das für eine Mühe? Wir hatten ja diese Woche in unserer Synode das Gespräch über das missionarische Jahr. Und da wird ungeheuer viel gesprochen und geredet. Es werden Planungen gemacht. Und da wurde an einer Stelle von einem gesagt, mitten in unserer Synodalarbeit: Es kommt vielleicht gar nicht auf so viel an, was jetzt geplant wird, sondern ob da Leute sind, die den einen suchen. Und jetzt will ich das Wort sagen, das man vielleicht aus Scheu dort in der Synode nicht sagen konnte: den einen Verlorenen. Und wenn es um Millionen und Milliarden verloren in der Welt geht, es geht darum, ob ich jetzt von Jesus genauso anfange zu suchen. Einen, sagen Sie nicht, das kann ich nicht. Ich will mich von ihm heute senden lassen. Für den einen, um den ich schon lange Sorge trage. Und das ist Mühe, wie die Hausfrau die ganzen Möbelstücke verrücken muss. Das geht auch nicht, indem man da geschwind etwas runterplappert. Natürlich nicht. Dass man oft in großer Liebe und Treue und Geduld versucht, in einem Menschenleben Zeichen der Liebe zu setzen. Und dann einmal auch das Wort sagt: Du solltest heimfinden in die offenen Arme Jesu. Er wartet auf dich. Verstehen Sie, dass wir dann nicht von kirchlichen Riten sprechen. Und Sie wissen, was mir das Bibellesen bedeutet. Aber vor der einen Entscheidung, über all dem, über Gottesdienstbesuch, über Bibellesen, das Wichtige: Heimfinden in die Arme des guten Hirten, dass ich weiß, er hat mich angenommen. Und das ist ja ein unheimlicher Gedanke. Er nimmt mich an, mich sündigen, schwierigen, komischen Menschen. Sie doch auch. Mich Verlorenen. Und er legt die Hände auf uns und will uns haben. Und er schämt sich nicht, sich zu uns zu bekennen. Es nahten sich zu Jesus allerlei Zöllner und Sünder. Sind Sie gewohnt, dass das im Neuen Testament so ist? Aber wissen Sie auch, das sind ja wir mit, das sind wir in der richtigen Gesellschaft. Dort, wo die Dirnen sich zu Jesus herzudrängen: Herr, ich bin auch einer von denen. Und ich will jetzt deine Vergebung erfahren und dass du deine Hand auf mich legst, das ist das Evangelium. Komplizierter ist es gar nicht, so einfach. Und kein Weg ist zu weit und keine Mühe zu groß, um das Menschen zu sagen. Und wie bricht unser Herz, wenn Menschen das nicht finden, in einem langen Leben. Das Letzte: gefunden. Auch das erzählt Jesus hier noch. Gefunden. Es bricht ein Riesenjubel an. Der gute Hirte, der nimmt das Schaf auf seine Schulter. Bleiben Sie dabei. Lassen Sie sich nie von einem anderen den Christenstand anders darstellen. Nicht der Herkules am Amboss, nicht der Atlas, der die Welt trägt, nicht ist das ist ein Bild vom Christen. Ein blutendes, verirrtes Schaf, dummes Schaf, auf der starken Schulter seines guten Hirten liegend. Das bleibt mein Leben Und ich kann es Ihnen nur von der Schulter her weiter erzählen, wie gut man da liegt. Mehr kann ich nicht und mehr will ich nicht. Und der gute Hirte, das Schaf noch auf den Schultern. Diese Freude. Ich wollte jetzt sagen, Herr Jesus, freu dich denn das andere nicht in der Welt. Es gibt doch noch so viel Schönes, die Entdeckung und die Wissenschaft, die Kunst, die Malerei, was da geleistet wird. Er sagt, was ist das alles vor einem Verlorenen, der heimfindet? Sie könnten heute Morgen der eine sein. Sie ahnen nicht, was da im Himmel für Freude beginnt. Wenn Sie zum ersten Mal sagen, man muss es eben doch wissen als Christ, es stimmt nicht, dass man ewig im Zweifel bleibt. Das Schaf wusste es auch. Ob es noch in den Dornen liegt oder ob es auf der Schulter des guten Hirten ist, Sie müssen wissen, wo Sie stehen. Gefunden, heimgekommen. Und dann murrten einige wieder Jesus, die in der Schrift sehr zu Hause waren. Sind bestimmt nicht. Es sind bestimmt nicht hartherzige Leute, aber sie begreifen nie, dass es immer um das eine kreist. Heimkommen. Ob sie heimfinden in die offenen Arme ihres Herrn. Ich Betrübter komme her und bekenne meine Sünden. Ich war verirrt und war verblendet. Wenn Sie das in Ihrem Leben sagen können und dann auf einmal, und ich habe gewusst, auf was alles ankommt, dann soll dieses schwere Geschehen dort oben im Taunus für uns nur das sein, dass wir danken, wenn Menschen auch an der Grenze zwischen Tod und Leben, um das es immer noch geht, einen Heiland haben und dass es eine ewige Hoffnung gibt und dass wir selbst in unserem Leben heimfinden. Und dann heute schon in der Fülle leben und in Ewigkeit. Amen.